Ja, wo die Mauer gefallen ist, das muss etwas Gigantisches gewesen sein, wo die Reich auf einmal den Austausch hat dürfen stattfinden, wo man vom einen in anderen Stadtteil hat dürfen, wo man vorher nicht hat können, wo es untersagt gewesen ist, verboten gewesen ist. Ein unglaubliches Gefühl von Freiheit. Endlich darf ich. Für mich unvorstellbar. Ich habe das nie erlebt. Ich glaube, das muss drin gewesen sein. Das muss durchlitten haben, darunter gelitten haben und nachher dann den Moment, wo du über die Grenze darfst, das muss gewaltig gewesen sein. Genau, und ums Leben in Freiheit, um das soll es auch in der heutigen Predigt gehen. Und die Frage, die ich am Anfang stellen möchte, ist Freiheit. Wir sind ja heute unter uns, nein, wir sind heute unter da in einer Kirche und fragen uns, ist Freiheit christlich? Geschweige denn biblisch? Gehen wir da nicht in einem Zeitgeist auf den Leim mit seiner Forderung nach totaler Autonomie, ich muss alles können selber bestimmen, ich muss unabhängig sein, ich muss eben frei sein. Und ich meinte, es gibt so ein bisschen zwei Lager, wo man könnte deklarieren unter den Christen. Es gibt so ähnlich die Vorsichtigen. Die Vorsichtigen, die sehen in der christlichen Freiheit so eher Gefahren. Das ist gefährlich, wenn man den Christen Freiheit gibt. Ich habe es lieber, wenn ich Gesetze und Ordnungen habe, wenn ich genau weiss, was ich wenn mir muss machen. So ist es ihnen wohl. Am einen Lager. Und es gibt ein anderes Lager von den Christen, die sagen, ja, die christliche Freiheit, die gibt es, die ist uns von der Bibel her, genau, die habe ich auch dabei, die ist uns von der Bibel her zugesprochen, die christliche Freiheit, und die geben wir um keinen Preis wieder her. Wir wollen nicht wieder zurück zur Zeit vom Alten Testament, sondern wollen da die Freiheit leben. Und Gebot und Ordnungen, das ist eher hinderlich. Sie sträuben sich gegen Gebot und Ordnungen. Und ich stehe jetzt wieder in die Mitte und frage euch, wer hat recht? Ich bin froh, müsst das nicht wir entscheiden, sondern können wir hier in die Bibel schauen. Ich möchte euch mit euch heute hier anhand der Bibel Fragen versuchen zu erarbeiten. Als erstes gerade einmal ein Statement vom Apostel Paulus. Ihr werdet heute viel vom Apostel Paulus lesen in der Bibel. Freiheit ist die christliche, ist die erste Frage gewesen. Die erste Aussage, die er macht, ist, ihr seid zur Freiheit berufen. Zur Freiheit sind wir berufen. Gott bietet uns seine Freiheit. Er bietet uns seinen Frieden an. Und in dieser Freiheit zu leben, das ist deine Bestimmung. Das hat Gott so vorgesehen. Und die Freiheit steht durchs Sterben von Jesus Christus und seine Auferstehung für jeden von uns bereit. Und die Frage an uns ist, ob wir diese Freiheit erstens überhaupt nötig haben und zweitens, ob wir die für uns persönlich möchten in Anspruch nehmen. Ich bin persönlich der Überzeugung, dass es wie zwei Mächte gibt auf dieser Welt. Dass es gute und schlechte Mächte gibt. Und unsere Herausforderung ist es, zum einen die können zu unterscheiden und zum anderen zu entscheiden, von welcher Macht dass ich mich möchte prägen lassen. Ich persönlich habe mich im Alter von 8 Jahren einmal dafür entschieden, dass ich mich von guten Mächten möchte prägen lassen. Und das heisst, ganz konkret hat das geheißen, es hat so eine Kinderwoche gegeben, wo wir von Jesus gehört haben, wo wir viel gebastelt haben, viel diskutiert haben miteinander. Und dort habe ich mich entschieden, mal, ich möchte mein Leben mit dem Jesus, mit dem Gott, wie in der Bibel beschreibt, möchte ich so leben. Ich möchte so leben, dass es Gott gefallen tut. Und von diesem Moment weg habe ich die Freiheit erlebt, wie sie da im Galaterbrief steht. Ich habe nicht mehr länger unter der Macht vom Bösen gelebt, sondern habe eben versucht, so zu leben, dass es Gott gefällt. Das heisst jetzt aber nicht, dass ich nie mehr Fehler gemacht habe. Überhaupt nicht. Ich habe da und dort wieder mal versagt. Ich habe da und dort wieder mal den Kopf angeschlagen, da und dort ist mir wieder mal etwas passiert, wo ich eigentlich gesagt habe, das will ich nicht mehr machen. Aber, und das ist das Schöne am christlichen Glauben auch, wir dürfen dann, wenn so etwas ist, dürfen wir wieder zu Jesus kommen, dürfen das Kreuz kommen und sagen, hey Jesus, es tut mir leid für das, was wieder falsch gelaufen ist. Und das Schöne ist, dass er uns nachher von Herzen gern vergeben tut. Jetzt könnte man auch denken, dass das ein schöner, goldiger Rettungsschirm ist. Die Aussage, die ich jetzt gemacht habe, wäre falsch verstanden, wenn man meint, ja, wenn das so ist, wenn uns Gott immer wieder vergibt und Jesus, dann kann ich ja frisch, fröhlich darauf lossündigen, damit seine Gnade nachher umso grösser ist. Das wäre jetzt irgendwie falsch verstanden, da muss ich euch enttäuschen. Die Frage hat es nicht nur heute gegeben im Gottesdienst, sondern die hat es schon vor 2000 Jahren gegeben. Und die hat der Apostel Paulus in seinem Brief an seine Freunde in Rom, hat er die beantwortet, und zwar wie folgt: Um Himmels Willen, nein, ja nicht, macht das nicht. Nicht einfach frisch, fröhlich weiter drauf los sündigen und Fehler machen. Niemand kann doch sich ernsthaft einen Christ nennen, wenn er so weiterlebt, wie er vorher war. Dann macht es ja keinen Unterschied. Es soll ja nachher noch etwas Neues entstehen. Echter Glaube beweist sich in einem veränderten Leben. In einem positiv veränderten Leben. Und ein weiterer Autor, der Jakobus, hat zu Recht geschrieben, der Glaube ohne Werke ist tot. Wenn ich würde sagen, ich glaube, ich habe mit 8 mich für ein Leben mit Jesus entschieden, aber seitdem hat sich rein gar nichts geändert, dann ist mein Glaube ziemlich wertlos. Dann ist er tot. Ich habe gesagt, in meinen Jahren hat es einige Aufs und Abs gegeben, Teenie, Jugendjahr. Der Alltag, wo ich war, habe ich mit Jesus so ein bisschen als Krampf erlebt, mühsam erlebt. Also mühsam im Stil von dran zu bleiben, zu beten, versuchen, Jesus' Stimme zu hören, in der Bibel zu lesen. Und ich habe da und dort, eben, ist mir auch wieder mal etwas passiert, wo ich gesagt habe, das will ich eigentlich nicht mehr machen. Das war die eine Seite. Auf der anderen Seite hat es nachher auch Höchst gegeben. Wenn ich in Skilager oder Sommerlager gegangen bin, vom Bibellesebund, in Jungskilager, dort bin ich immer wieder hochmotiviert heimgekommen und habe gesagt, jawohl, mit dem Jesus, das bringt es. Ich möchte mich wieder neu von ihm prägen lassen. Und als ich dann, ich muss gerade schauen, wann es war, im 2000, also 21 war, habe ich mich dann entschieden, dass ich mich jetzt möchte taufen lassen. Taufen lassen heisst, dass ich die Entscheidung, mit Jesus zu leben, auch öffentlich kundtue. Also das heisst, ich bin nicht da vorne gestanden, aber bei mir daheim, wo ich herkomme, habe ich auf die Bühne stehen und allen sagen, die da im Gottesdienst waren, ich möchte so leben, wie es von der Bibel her uns anvertraut ist. Von da an haben alle gewusst, dass ich mein Leben mit Jesus möchte gestalten. Und nicht nur die haben es gewusst, sondern ich habe vorhin von diesen zwei Märchen geredet. Auch die sichtbare Welt hat es gewusst, dass ich von diesem Moment weg definitiv zu Jesus Christus gehöre. Auch wenn ich noch Zweifel hatte oder wenn mir Zweifel kommen, kann ich immer auf die Taufe zurückgreifen und sagen, hey, das habe ich festgemacht am 19. November im Jahr 2000. Da kann mich niemand mehr daraus rausnehmen. Um nochmal den Apostel Paulus zu zitieren, er schreibt etwas zu der Taufe, und zwar heißt es, durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und begraben. Und genauso wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, so können auch wir jetzt ein neues Leben führen. Ein neues Leben, ein Leben in Freiheit. Wir führen von dem Moment weg, von der Taufe, spätestens von diesem Weg ein Leben mit Jesus Christus. Und das wird in der Taufe sichtbar und Gott verspricht uns in der Taufe Verschiedenes. Er sagt, du gehörst zu mir. Gott sagt, ich habe dich erlöst. Ich schenke dir die Freiheit. Gott sagt zu dir in der Taufe, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein geliebtes Kind. Und das ist ein ausgesprochenes Ja von Gottes Seite her zu uns Menschen. Und das Ja wartet auf eine Antwort, ebenfalls von jedem Einzelnen von uns. Und ich glaube, spätestens an diesem Punkt merken wir, warum wir als Freikirchenkind segnen tun. Wir sind der Meinung, dass Taufe eine ganz freie, eine bewusste Entscheidung für ein Leben mit Jesus als Grundlage hat. Aus eigener Überzeugung. Und die Entscheidung steht jedem Teenie, jedem Jugendlichen, jedem Erwachsenen offen, der so einen Vers versteht. Der ihn versteht, der ihn für sich persönlich glaubt und auch in Anspruch nimmt. Und Corinna ist schon ein halbes Jahr alt und ein bisschen mehr. Was haben wir? 7 Monate, glaube ich, gell? Fast 7 Monate. Sie ist schon eine Wifi-Dame, eine neugierige Dame, eine entdeckungsfreudige Dame. Und doch kann sie das noch nicht nachvollziehen, selber nachvollziehen. Und darum haben wir sie heute gesegnet, ganz bewusst unter Gottes Schutz, unter seine Verheißungen gestellt, seiner Fürsorge anbefehlen. Und wenn sie grösser ist, dann gilt das Angebot von der Taufe definitiv auch für sie. Jederzeit kann sie sich von Herzen gern taufen lassen. Und das ist mein Wunsch für sie, das hoffe ich für sie. Und dafür bete ich und ich lade euch ein, auch dafür einzustehen. Ich möchte noch eine Frage aufwerfen. Wenn wir von der Freiheit reden, sind wir wirklich so frei, wie wir eigentlich meinen? Oder ist es mehr eine Einbildung oder ein Wunschdenken von uns? Der Apostel Paulus schreibt weiter, dass wir nie wirklich frei sind, sondern er braucht ein Bild von Sklaven. Wir besitzen keine absolute Autonomie. Aber wir können wählen zwischen diesen zwei Mächten. Wir können wählen, ob wir uns von der Macht, von der Sünde, von Satan oder von der Freiheit, die wir mit Jesus Christus haben, uns prägen lassen. Dazu vielleicht ein Beispiel. Ein Beispiel, genau. Können wir uns vorstellen, dass ein ehemaliger Häftling nach seiner verbüßten Strafe und nach seiner Freilassung einen dringlichen Wunsch formuliert, dass er wieder zurück ins Gefängnis darf? Zurück in die kleine, karge, kalte Betonzelle, die er wahrscheinlich noch mit den Brandern teilen musste. Zurück in die stark eingeschränkte und diktierte Bewegungsfreiheit. Zurück zu dem wahrscheinlich eher eintönigen Kasernenfood. Können wir uns das vorstellen? Ich nicht. Ich habe kürzlich mit einem ehemaligen Häftling zu tun gehabt und habe ihm genau diese Frage gestellt. Er ist einer, der heute auf der Straße lebt, der davon lebt, dass er von Tür zu Tür geht läuten und sagt, ich brauche 50, ich brauche 30 Franken, unterstützt du mich? Ein Leben, das schwierig ist, ein Leben, das rauch ist, viel unterwegs, nie weiss, wo er schlafen kann, genau, nie weiss, ob er genug Geld bekommt, damit er seinen Lebensunterhalt so gut wie möglich kann bestreiten. Und er sagt mir, wie gesagt, es ist nicht nur ein Gloschar, es ist ein ehemaliger Häftling, er sagt mir, obwohl man von außen betrachtet her, also ich gehe jetzt davon aus, dass von euch noch niemand im Gefängnis war, als Insass, dass von außen betrachtet die Organisation Gefängnis, dass man von der wirklich profitieren kann. Es ist alles organisiert, man kann schlafen, man hat genug zu essen, es geht einem der Umstände entsprechend, sagt man doch am Umstände entsprechend gut. Aber, und das hat er nachher angeschoben, die Erfahrung vom Gefängnis hat ihn gelehrt, dass er lieber auf Gewalt verzichtet, das war der Grund, warum er im Gefängnis war, aber dafür sein Leben in Freiheit verbringt. Außerhalb der Gefängnismauern. Und genau das meint der Apostel Paulus, wenn er schreibt, zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Also heisst, wir gehen nicht wieder zurück ins Kittchen, nicht wieder zurück ins Gefängnis. Der Paulus hat das neue Herrschaftsverhältnis nicht deutlich genug beschreiben. Er schreibt nachher dann, da haben wir noch mal einen längeren Absatz, jetzt seid ihr frei von der Sünde und dient stattdessen der Gerechtigkeit. Ich benutze diesen Vergleich mit den Sklaven, weil er leicht zu verstehen ist. Früher habt ihr als Sklaven der Unreinheit und Gesetzlosigkeit gedient. Jetzt sollt ihr euch dafür entscheiden, für die Gerechtigkeit zu leben, damit ihr heilig werdet. Man könnte es anders formulieren und sagen, bei der Bekehrung geht es um einen Herrschaftswechsel und nicht bloß, ja für ein Schlusszeichen, um die Sanierung von unseren Schulden. Und Schulden, da meine ich jetzt nicht die finanziellen Schulden, sondern unsere Sünden, dort wo wir es wieder mal verbockt haben. Und das frühchristliche Bekenntnis, das finde ich auch spannend, hat früher noch gelautet, Jesus ist Herr. Und nicht bloß unseren Retter. Was will ich damit sagen, mit diesen zwei Sätzen? Ich denke mir, Christen stehen manchmal in der Gefahr, dass wir Jesus als Abladestation von unserem Rucksäckchen, das sich angehäuft hat, sehen, mit dem Rucksäckchen zu Jesus kommen und sagen, es tut mir leid, dass da deponiert, Vergebung in Anspruch nehmen und nachher weiterleben, in der Hoffnung, dass es dann ein bisschen besser läuft. Und wir merken, zwei Wochen später kommen wir wieder, und das gibt nachher ein Hin und Her. Er ist unser Retter und vergibt unsere Schuld und damit hat es sich dann aber auch schon. Mit diesen Sätzen, die fordern uns raus und sagen, nein, Jesus ist eben nicht bloß unser Retter, sondern er ist auch unser Herr. Er möchte unser Leben prägen. Er möchte es durch seinen Heiligen Geist, wir haben Pfingsten gehabt vor zwei Wochen, möchte er uns von innen raus erneuern. Es ist viel umfassender. Jesus möchte unser Herr sein. Und er hat einen guten Plan für dich und für mein Leben. Wir können also festhalten, dass es die absolute Freiheit so nicht gibt. Entweder wir dienen dem einen oder dem anderen Herr. Ich habe noch ein weiteres Beispiel gelesen von einem reichen Amerikaner in den USA, wo Sklaverei noch nicht ganz abgeschafft war. Er war auf dem Markt, auf dem Sklavenmarkt. Und hat dort einen grossen, stämmigen Mann gesehen, der zum Verkauf angeboten worden ist. Der war sehr traurig, aber auf der anderen Seite. Und er hat den Preis gezahlt. Er hat den Preis gezahlt für den Mann und hat ihm nachher die Urkunde, die ihm seine Freiheit zuspricht, hat er dem Mann geschenkt und gesagt, du bist frei, du kannst jetzt machen, was du möchtest. Der ist sicher nicht mehr zurückgegangen von dort, wo er hergekommen ist. Stattdessen ist er eigentlich auf die Knie gesunken von dem Mann, der ihn rausgelöst hat, der ihn befreit hat. Er ist dankbar gewesen und hat gesagt, ich möchte von jetzt weg für dich leben, ich möchte dir dienen, ich möchte mit dir zusammen sein, weil du bist ein guter Mann. Und daraus können wir nehmen, dass wahrscheinlich niemand seinem Befreier mit Undankbarkeit begegnet. Wenn jemand meine Schulden zahlt, dann bin ich dankbar dem gegenüber. Und an mir wollen nicht länger der Sünde dienen, wir wollen nicht länger immer wieder Fehler machen, sondern wir wollen Jesus Christus gefallen, der uns eben da die Freiheit schenkt, der uns da befreit. Aus Liebe und Dankbarkeit wollen wir Jesus Christus dienen. Und er möchte ein ganz neues Leben in uns wachsen lassen. Ein Leben, das Gott ehrt. Und der Umstand wird, wie ich meine, in einer humorvollen Art und Weise manchmal beim Don Camillo sichtbar. Don Camillo, bekannt aus dem Roman Don Camillo und Peppone. Ich habe da ich ein Bild dabei, mal schauen. Ich glaube es. Jawohl, genau. Es hat eine Situation gegeben, es gibt wahrscheinlich einige von denen, wo der Don Camillo am Abend wollte in den Ausgang gehen. Er hat es wieder streng gehabt mit seinem Bürgermeister. Er hat da mitmischen gegen den kommunistischen Bürgermeister, hat sich ist auf dem Rausweg gewesen, durch die Kirche durch, nach kurzem Kreuz vorbeigegangen, wie wir da sehen, auf Wiederschauen, und einfach so eine flüchtige Verabschiedung. Und er merkt nachher, wie der Kreuzigte, wie Jesus mit ihm redet, das passiert ja einige Mal, gehört er auf einmal die Stimme, Don Camillo, tu den Knüppel weg, wo du unter dem Mantel versteckt hast, und geh ins Bett. Der Don Camillo ist verrückt, enttäuscht. Er wollte mitmischen. Auf dem Platz, auf dem Mehrplatz. Aber er merkt, was es heisst, sich verändern zu lassen. Verändern von dem, was er früher war, zu dem, wie er eigentlich sollte oder wette sein, dass Jesus Gefallen an ihm hat. Er zieht den Stock führen unter seinem Mantel und haut es ins Bett. Das meint die Bibel, wenn sie manchmal sagt, wir sollen unseren alten Mensch hinter uns lassen oder alte Kleider hinter uns lassen und wir sollen neuer Mensch werden, wir sollen neue Kleider anlegen, neue Verhaltensmuster einstudieren, neue Verhaltensmuster uns zugute tun. Und das unter der Leitung vom Heiligen Geist, der uns Kraft gibt, der innerlich auch zu uns reden tut. Wir können sagen, durch den Glauben und durch die Taufe sind wir von der Macht, von der Sünde befreit. Wir sind mit Jesus verbunden, möchten ihm gefallen. Und das können wir eigentlich mit Handschellen und einem Ehering ein bisschen verdeutlichen. Früher waren wir gefangen, waren wir in Handschellen, waren wir im Gefängnis, wir waren unfrei. Und Jesus sagt, oder der Apostel Paulus schreibt, wir sind zur Freiheit berufen. Er gibt uns ein ewiges Versprechen, und da sind wir bei der Ehering, ein ewiges Versprechen, wofür immer gilt, dass er für uns ist, dass er sich um uns kümmert, dass er mit uns unterwegs ist, uns beschützen und bewahren tut. Und dann noch der letzte Absatz, den ich mit euch möchte anschauen möchte, einmal aus dem Brief an die Römer, wo der Paulus geschrieben hat. Damals wart ihr Sklaven der Sünde und kanntet keine Gerechtigkeit. Und was waren die Folgen? Nichts Gutes. Denn heute schämt ihr euch für das, was ihr früher getan habt. Es führte zum Tod. Doch nun seid ihr aus der Macht der Sünde befreit und seid Diener Gottes geworden. Jetzt tut ihr das, was zu eurer Heiligung führt und euch das ewige Leben bringt. Der Paulus meint damit, dass wir früher gar nicht anders haben können. Doch wenn ich zu Gott gehöre, wenn ich zu seiner Familie gehöre, dann kann ich anders, ich kann mich entscheiden. Ich kann mich entscheiden, es Gute zu tun. Ich kann mich in den Dienst der guten Sache stellen. Ich kann ein Leben als Mensch führen, wo Gott gefällt. Mit meinem Leben kann ich sichtbar machen, dass ich nicht ohne Gott möchte leben kann und nicht ohne ihn leben möchte. Und das meint der Paulus, wenn er da schreibt, dass sie heilig sollen werden. Es heisst, dass sie jetzt zu Gott gehören. Und im Vers 23, und das ist der letzte, den ich heute mit euch anschaue, heisst doch, der Lohn der Sünde ist der Tod, das unverdiente Geschenk Gottes dagegen ist das ewige Leben durch Christus Jesus, unseren Herrn. Der Paulus fasst da das Thema zusammen, indem er die zwei Kontraste lebhaft einander gegenüberstellt. Er sagt zum einen, dass es zwei Herren gibt. Es gibt Sünde auf der einen Seite und es gibt den Tod. Es gibt Sünde auf der einen Seite und es gibt Gott auf der anderen Seite. Und es gibt zwei Verhaltensweisen, wie wir entschädigt werden oder Vorgehensweisen. Wir bekommen einen Lohn über für das, was wir tun haben, für unsere Sünde, oder? Bei Gott kommen wir Gnade über. Gnade heisst ein unverdientes Geschenk. Und das wiederum hat unterschiedliche Auswirkungen, wenn wir das nachher fertig denken. Der Lohn, und das ist das Komische, der Lohn haben wir mehr mit Finanzen, mit einer Entschädigung beinhaltet. Das haben wir uns verdient, oder? Ein Lohn. Der Lohn von der Sünde ist der Tod, schreibt da der Paulus. Und auf der anderen Seite, aus der Gnade von Gott, dass die Freiheit, die er uns anbietet, kommen wir ein ewiges Leben über. Das ist der Lohnzettel von Gott, den er uns anbietet, die ewige Gemeinschaft. Und ich weiss nicht, ob auf eurer Lohnabrechnung schon gestanden ist, warum dass ihr jetzt genau das überkommt, was ihr überkommt. Mal abgesehen vom 13. oder dann, weil vielleicht der Bonus ausgezahlt wird. Aber sonst steht einfach drauf, monatlich und das und das und das über. Also einfach der Lohn ausgezahlt über. Und da ist auch aufgelistet, wie viel das für das Gemeinwesen drauf geht oder nicht drauf geht, wie viel das dort investiert wird. Es ist auch drauf, der Lohnzettel gibt auch Auskunft über deine Zukunft, nämlich, dass du später mal versorgt bist mit AHV und Pensionskasse, so gut wie es dann möglich ist, wenn du pensioniert bist. Genau. Aber bei Gott, sein Lohnzettel geht weit über die Versorgung von der Altersvorsorge hinweg. Gott schenkt dir und er schenkt mir ein ewiges Leben, das mit dem Himmel gleichbedeutend ist. Und was gibt es für lohnenswertere Aussichten als die Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater? Gott verspricht uns, dass schon im Voraus, dass wir mit ihm dürfen zusammen sein. Und als Vorgeschmack dafür gibt er uns den Heiligen Geist, der uns in unserem Leben helfen tut. Und die Freiheit und somit auch die Ewigkeit fängt im Hier und Jetzt an. Mit deiner Entscheidung für ein Leben mit Jesus Christus. Amen. Ich tue noch beten. Danke, himmlischer Vater, dass du ein grosser Gott bist. Danke dir, Jesus Christus, dass du den Weg gegangen bist, wo dein Vater für dich vorgesehen hat. Und danke, dass du uns die Freiheit anbietest, die Freiheit, in dir und mit dir zu leben. Und ich bitte dich für uns alle, ich bitte dich für mich, dass du uns hilfst, so zu leben, dass es dir gefällt, dass du Freude daran hast. Amen.